Wenn man aber jemanden findet, der sehr hohe Körpertemperatur hat, der gar nicht mehr schwitzt, wo die Haut rot ist, wo sie heiß ist, überhitzt auch wirkt, der nicht mehr richtig ansprechbar ist, der auch körperliche Beschwerden hat, dann ist meine Bitte, wirklich immer sofort die 112 zu rufen.
Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Katharina Rudolfi und Jennifer Beck.
Wir Menschen können Abweichungen unserer mittleren Körperkerntemperatur nur um maximal 5 Grad und nur für kurze Zeit überstehen. Dauert es länger, wird es gefährlich. Wenn es unserem Körper bei großer Hitze nicht gelingt, die Temperatur zu regulieren, kommt es vermehrt zu Herzinfarkten und Schlaganfällen, zu Erkrankungen der Atemwege oder zu Störungen des Stoffwechsels und des Herz-Kreislauf-Systems. Seit 2003 haben die Phasen längerer Hitze zugenommen. Sie sind im Sommer bereits fast zur Normalität geworden. Es gehört zu den Aufgaben der Zukunft, dass wir uns auf diese Hitze einstellen. Das Dortmunder Gesundheitsamt stellt sich diesen Herausforderungen. Im Bereich Umweltmedizin werden Konzepte erarbeitet, wie wir aktuell und künftig gut mit der Hitzebelastung umgehen können.
Hallo, ich sage herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesund und bunter. Ich bin heute mit Katharina wieder zusammen hier und wir haben als Gast den Umweltmediziner Thomas Deiseroth. Er ist hier tätig bei uns im Gesundheitsamt in der Abteilung für Infektionsschutz und Umweltmedizin und wir sagen erstmal herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Thomas, wir haben das Thema Hitze heute. Viel haben wir noch nicht davon in diesem Sommer gemerkt, aber so langsam geht es los und wir wollen ja ein bisschen drüber sprechen, wie wir uns schützen können, welche Probleme uns die Hitze in der Stadt bereitet. Aber vielleicht erklärst du uns noch mal kurz, wenn wir das Thema Hitze hier im Gesundheitsamt aufgreifen, was gibt es da für Ideen oder Konzepte, die so im Groben bedacht werden gerade?
Die Stadt Dortmund ist ja sehr aktiv, was Hitzeplanung angeht. Wir haben seit 2019 bereits den Masterplan für integrierte Klimaanpassung, MIKADO, und haben auch einen Hitzeaktionsplan, der federführend vom Umweltamt gemeinsam mit uns auch weiterentwickelt wird. Die Maßnahmen Hitze gehen natürlich davon aus, dass es immer wärmer in Deutschland wird. Wir sehen eine Zunahme der heißen Tage, wir sehen eine Zunahme der Tropennächte, also Temperaturen von über 20 Grad in der Nacht. Und Hitze ist etwas, was wir nur bis zu einem bestimmten Maße vom Körper gegenregulieren können. Und wenn zu viel Hitze auf uns und unseren Körper einströmt, entstehen gesundheitliche Belastungen. Und wir haben in jedem Jahr auch zusätzliche Todesfälle, zusätzliche Erkrankungen, Behandlungszeiten. Und all die Maßnahmen, die wir jetzt vorantreiben, dienen sowohl Todesfälle zu vermeiden, aber auch gesundheitliche Belastungen zu vermeiden. Und wir wollen halt Tipps und Hinweise geben, was man selber machen kann, wie man sich unter Hitze verhalten sollte. Aber wir wollen auch noch mal vermitteln, warum bestimmte Gruppen wie Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen vermehrt unter Hitze leiden können.
Okay, lass uns da doch mal genau einsteigen. Du hast schon die Gruppen genannt, die besonders betroffen sind. Fangen wir mit den älteren Leuten an. Was ist denn bei Hitze das, was sie belastet?
Eine der wesentlichen Maßnahmen, die unser Körper hat, um Hitze besser verarbeiten zu können, ist das Schwitzen. Weil das Schwitzen kühlt unsere Haut und damit reguliert unser Körper die Körpertemperatur, die durch die Hitze nach oben geht, wieder nach unten. Bei älteren Menschen ist das schwierig, weil die Anzahl der Schweißdrüsen in der Haut mit dem Alter abnimmt. Das heißt, wir können im höheren Alter gar nicht mehr so viel schwitzen, wie wir es im jüngeren Alter können. Gleichzeitig verändert sich auch die Durchblutung in den Armen und in den Beinen. Das heißt, die Hitze aus dem Körperinneren, die mit dem Blut zur Körperoberfläche gebracht wird, um dort abgegeben werden zu können, kann auch nicht mehr so gut transportiert werden. Insoweit ist man als älterer Mensch tatsächlich körperlich eingeschränkt, was den Hitzetransport im Körper angeht. Wir haben aber eben auch mit zunehmendem Alter eine ganze Reihe von Erkrankungen. Das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Das sind Einschränkungen der Atmung. Das ist aber eben auch eine Einschränkung zum Beispiel häufig unserer Mobilität. Es fällt uns schwerer, in kühlere Bereiche hereinzugehen. Es fällt uns schwerer, vom Kreislauf her mit großen Hitzebelastungen zurechtzukommen. Und wenn die Atmung eingeschränkt ist, merken wir das gleich bei einer schwülheißen Luft, dass wir auch schlechter Luft bekommen. Wir haben darüber hinaus eben auch bei älteren Menschen mehr Medikamente, die eingenommen werden müssen. Und auch Medikamente können sowohl das Schwitzen als auch die Verarbeitung von Hitze beeinflussen. Deswegen muss man im höheren Alter sehr genau gucken, wie geht es mir, was nehme ich ein, was habe ich an zusätzlichen Erkrankungen und muss auch im Einzelfall mit seinem behandelnden Arzt individuell die Regeln für den Sommer festlegen.
Der Arzt oder die Ärztin kann beraten dann genau auch zu dem Thema Hitze und Medikamenteneinnahme?
Ja, also wir haben die Aktionen, die wir im letzten Jahr und in diesem Jahr gemacht haben, wir haben einen Ratgeber herausgegeben, den Hitzehelfer Dortmund, und der wird bei allen Hausärzten verteilt, der liegt auch in den Apotheken aus, und wir haben mit den Apothekern und mit den Hausärzten im Vorfeld gesprochen und die bieten auch ausdrücklich zum Thema Hitze mehr an Beratung an. Also man kann auf seinen Apotheker, auf seinen Hausarzt zugehen und das dann individuell mit denen besprechen.
Das war mir alles jetzt überhaupt nicht klar in Bezug auf Alter. Also ich habe immer nur gedacht, älteren Menschen, die trinken zu wenig.
Also das Trinken ist tatsächlich auch ein Problem im Alter, aber auch da ist es ein körperliches Problem. Unser Durstempfinden lässt mit zunehmendem Alter nach. Und wenn man im höheren Lebensalter weniger trinkt, liegt es daran, dass man diesen Trinkimpuls mit Durst nicht mehr in dem Maße bekommt. Und nur vom Durstempfinden würde man ab einem Alter von 70, 75 maximal vielleicht pro Tag noch ein Dreiviertel Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Man muss dann im höheren Alter sich ein bisschen zum Trinken zwingen, muss sich das auch hinstellen, dass man es vor sich sieht, welche Menge habe ich jetzt getrunken, oder muss ich das aufschreiben, weil der Durst ist im Sommer für einen älteren Menschen ein ganz schlechter Ratgeber.
Okay, und das auch ein bisschen im Blick haben, wie viel ich an Flüssigkeit über den Tag so zu mir nehme, ne?
Wir empfehlen, dass man gerade im Sommer sich zweimal täglich wiegen sollte. Damit kann man sehr gut erkennen, wie der Flüssigkeitshaushalt im Körper sich stabil hält. Wenn man das Gewicht über den Tag gleich hält, hat man auf jeden Fall ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen. Nimmt man zu, besteht die Gefahr, dass man eventuell zu viel Flüssigkeit zu sich genommen hat, dass bei einer Herzerkrankung vielleicht der Körper mit dieser Flüssigkeit nicht mehr ausreichend umgehen konnte. Und wenn das Gewicht nach unten geht, wird es im Sommer ein Hinweis dafür sein, dass man zu wenig Flüssigkeit hatte. Und zumindest kann man dann in einem solchen Fall mit seinem Arzt sprechen, ihm darauf hinweisen und sagen, ich merke da eine Auffälligkeit, woran liegt es jetzt? Und sollte das auch konkret mit dem Arzt oder mit seiner Umgebung besprechen.
Also das Gewicht wiegen wäre dann für die älteren Menschen eigentlich die bessere Herangehensweise, als zu sagen, ich muss jetzt über den Tag verteilt 1 bis 2 Flaschen Mineralwasser trinken oder Leitungswasser?
Beides sollte es sein. Also man sollte schon nachhalten, wie viel man trinkt, aber mit dem Wiegen hat man ein zusätzliches Instrument, mit dem man sehr gut seinen Flüssigkeitshaushalt dann auch für sich bilanzieren kann.
Das sind ja schon viele tolle Tipps für die älteren Leute. Was kann man denn darüber hinaus noch tun?
Es ist wichtig, dass man möglichst helle Kleidung trägt, weil die Hitze gut abstrahlen. Und es sollte eine gut luftdurchlässige Kleidung sein, weil es natürlich auch wichtig ist, dass Wind und Luft an die Haut herankommt. Ich habe ja gerade schon über das Schwitzen gesprochen, also eine Form der Abkühlung. Fürs Schwitzen gilt natürlich, dass diese Flüssigkeit verdunsten muss auf der Haut. Das ist der eigentlich kühlende Effekt. Der Schweiß steht auf der Haut, wird verdunstet und physikalisch entsteht dabei Kälte. Und die Kälte ist das, was wir haben möchten. Habe ich jetzt eine sehr eng ansitzende Kleidung, die diese ganze Flüssigkeit sofort aufsaugt, dann kann es nicht mehr verdunsten und ich habe dann zwar eine nasse Kleidung an, aber ich habe diesen eigentlichen Effekt, den das Schwitzen bringen soll, gar nicht mehr erreicht. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass ich mein Verhalten im Alter anpasse. Ich sollte nicht in den maximal heißen Stunden die Wohnung verlassen, das heißt zwischen 11 und 15 Uhr ist in der Regel mit die höchste Temperatur und ich sollte versuchen, meine Besorgungen, meine Wege außerhalb der Wohnung auf die frühen Morgenstunden oder auf die Abendstunden zu legen Oder aber eben auch gucken, wo kann ich Hilfen bekommen? Kann jemand anderes für mich einkaufen, dass ich die Wohnung dann auch gar nicht verlassen muss? Und ich sollte versuchen, in der Wohnung Wärme zu vermeiden, die Wohnung abdecken, Rollos benutzen, Vorhänge zu benutzen, damit gar nicht so viel Wärme in die Wohnung hineinkommt. Und auf der anderen Seite schauen, was kann ich in der Wohnung machen, um mich abzukühlen? Kann ich einen leichten Durchzug erzeugen? Kann ich eventuell einen Ventilator mit aufstellen? Mhm. Wobei man aufpassen muss, dass man da nicht in der Zugluft sitzt und noch krank wird. Aber ich kann zum Beispiel auch ein feuchtes Tuch nehmen, damit meinen Körper etwas von der Temperatur herunterregulieren. Und ich kann auch zum Beispiel feuchte Tücher aufhängen. Da haben wir dann auch wieder den Verdunstungseffekt. Wenn das trocknet, kühlt dann eben auch die Luft um diese Verdunstung herum und sorgt dafür, dass meine Wohnungsluft kühler wird.
Und gibt es vielleicht auch etwas bei der Ernährung, auf das man achten könnte?
Wichtig ist, dass die Ernährung im Sommer leicht sein sollte. Es sollten nicht so viele Wurstwaren, nicht so viel Fleisch gegessen werden, weil die Verarbeitung solcher Lebensmittel fordert Wärme. Das heißt, der Körper produziert sehr viel Wärme, wenn er das verdauen muss. Und diese Wärme wollen wir ja nicht haben. Anbieten würden sich Lebensmittel, in denen auch viel Wasser enthalten ist. Das wären Gemüse, das wären Obst, es wären leichte Dinge wie ein Salat oder aber gerade beim älteren Menschen auch leichte Brühen oder leichte Suppen, weil die salzhaltig sind und dafür sorgen, dass die Elektrolyte, also die Spurenelemente, die beim Schwitzen verloren gehen, dem Körper dann wieder zugefügt werden. Es ist auch wichtig, dass man nicht zu große Mahlzeiten zu sich nimmt. Man sollte versuchen, lieber 3-4 kleinere Mahlzeiten über den Tag zu haben und jetzt nicht zu sagen 1-2 größere Mahlzeiten. Auch da entsteht wieder eine unnötige Belastung des Körpers, bei der er dann auch wieder viel Wärme produziert.
Das sind ja jetzt super viele Tipps. Ich glaube, ganz viele unserer HörerInnen haben da vieles von noch nicht gewusst. Wir haben diese ganzen Informationen ja auch zusammengetragen auf einer Sonderseite im Internet. Vielleicht weisen wir da einmal kurz drauf hin. Die Seite ist www.dortmund.de/hitze.
Ich würde auch darauf hinweisen, dass es halt diesen Hitzehelfer in Dortmund gibt. Und wenn man den noch nicht hat, einfach beim Hausarzt mal nachfragen oder in der Apotheke nachfragen. Wir haben alle Apotheken in Dortmund, alle Hausärzte mit den Broschüren auch beliefert, sodass man das auch in einer gedruckten Version dort bekommen kann.
Ja, super, danke. Und der Hitzehelfer in diesem Jahr, der hat ja auch ein Schwerpunktthema. Und das sind ja auch die Kinder und die Jugendlichen. Was muss man denn bei denen beachten?
Kinder sind auch eine besondere Risikogruppe, zum Teil wie beim alten Menschen tatsächlich aufgrund ihrer körperlichen Konstitution. Es ist so, dass Kinder im Verhältnis zu ihrer Körperoberfläche ein ganz anderes Körpervolumen haben als ein erwachsener Mensch und Hitze ist für Kinder viel, viel belastbarer. Kinderhaut ist viel empfindlicher, auch für UV-Strahlen. Und kleine Kinder bis zu einem Jahr sollten nach Möglichkeit im Sommer gar nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Danach ist es notwendig, dass man sehr intensiv die Haut gerade bei Kindern schützt und kleidungsmäßig wirklich die Haut abdeckt, dass ein Hut getragen wird, dass auch wenn es sehr warm ist, aber die Kinder draußen sind, doch auch eine langärmelige Kleidung getragen wird, die Arme abgedeckt werden, die Beine abgedeckt werden, dass man auch bei den Füßen darauf achtet, dass der Vorfuß nicht direkt in der Sonne drin ist. Ein Sonnenbrand bei einem Kind setzt dauerhafte Schäden und es ist leider so, dass die Haut diese Schäden nicht vergisst. Belastung, die man als kleines Kind mitbekommt, trägt man auch später sein ganzes weiteres Leben mit. Und wir sehen leider in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Hautkrebsraten, gerade auch bei jungen Menschen. Und das sind sehr häufig dann eben junge Menschen, die bereits als Kinder sehr viel direkte Sonneneinstrahlung mitbekommen haben. Was die direkte Belastung, wie zum Beispiel den Durst angeht, ist es so, dass Kinder den Durst häufig auch spät angeben. Und man muss genau wie im hohen Alter auch bei Kindern ein bisschen darauf achten, wie viel haben die über den Tag getrunken, immer wieder Getränke anbieten. Ein Kind wird sich immer freuen, die trinken dann auch gerne, aber von selber vergessen die es dann häufig, auch im Spielen draußen empfinden dann nicht so einen Durst. Und dann kann ein Kind natürlich sehr schnell auch einen Flüssigkeitsverlust erleiden und Kreislaufprobleme bekommen.
Ich würde gerne nochmal drauf gucken, eincremen, wie ist es mit eincremen, mit Sonnencreme?
Eincremen auf jeden Fall. Bei Kindern würde ich auch immer einen Lichtschutzfaktor 50 empfehlen. Auch hier in den europäischen Breiten, also nicht nur, wenn man jetzt ins Mittelmeer fährt oder wenn man irgendwo in der Karibik Urlaub machen sollte mit den Kindern. Wir haben sehr, sehr hohe UV-Strahlung mittlerweile auch in Deutschland. Man kann sich darüber auch informieren. Der Deutsche Wetterdienst gibt regelmäßig die UV-Strahlenwerte an, die an dem jeweiligen Tag herrschen, und hat dann eine Übersichtstabelle, in der man sehen kann, wie hoch die Gefährdung für einen bestimmten Tag ist. Und man kann dann entsprechend zusätzliche Schutzmaßnahmen noch ergreifen. Wir haben den Link zum Deutschen Wetterdienst sowohl im Hitzehelfer als auch auf unserer Internetseite prominent angegeben. Man kann dann über einfaches Klicken dahin kommen und sich die Werte eben anschauen. Mhm.
Und reicht denn da eine ganz normale Sonnencreme oder muss ich so ein spezielles Produkt, was extra für Kinder ist, das wird ja häufig verkauft, muss ich sowas nehmen?
Also eine normale Sonnencreme reicht da schon aus. Wenn die Kinder noch sehr klein sind, kann man gucken, ob man zusätzlich eine stärker hautpflegende Creme noch dazu nimmt. Wichtig ist, dass man sieht, wenn Kinder dann zum Beispiel zwischendurch im Wasser waren, müssen die natürlich danach wieder eingecremt werden. Und auch während des Tages sollte man Kinder eher ein bisschen häufiger dann nachcremen, als man es vielleicht bei Erwachsenen als notwendig ansieht, weil Kinder neigen dazu, beim starken Schwitzen sich dann eben auch über die Haut zu wischen, die Sonnenschutzcreme damit auch wieder zu entfernen. Und da sollte man eben als Eltern auch mit drauf achten, dass da immer ein ausreichender Sonnenschutz ist.
Gibt es da irgendeine Regel, wie oft am Tag?
Das hängt davon ab, wie lange die Kinder in der Sonne sind. Meine Empfehlung ist, dass man aber auch die Zeiten, in der die Kinder in der direkten Sonne sind, beschränken sollte. Es gilt so ein bisschen die Zeitspanne, die ich vorhin genannt habe, zwischen 11 und 15 Uhr sollte man darauf achten, dass die Kinder nicht in der direkten Sonne dann sind. Und ansonsten daran denken, dass die doch zumindest nach einer Stunde mal wieder in Schattenbereiche reinkommen, auch wenn sie einen Sonnenschutz hatten. Es gibt ja unterschiedliche Hauttypen. Und umso dunkler die Haut ist, umso besser geschützt ist sie in der Regel. Wir haben auch in unseren Publikationen eine Tabelle, wo man so ein bisschen abschätzen kann, welcher Hauttyp man ist. Und da haben wir angegeben, wie lange man geschützt und ungeschützt dann in der Sonne sein kann, worauf man noch achten sollte. Bei Kindern ist es vor allem wichtig, dass man den Kopf auch schützt. Weil der Sonnenstich bei Kindern, also die zu hohe Sonnenbelastung und Hitzebelastung auf den Kopf, ist ein ganz, ganz großes Risiko bei Kindern. Und man sollte auch dran denken, dass man die Augen schützt und auch schauen, ob auch Kinder, wenn sie lange draußen in der prallen Sonne sind, nicht eine Sonnenbrille aufsetzen sollten, weil auch die Augen nehmen leider viel UV-Strahlung auf und das ist dann eben auch für die jugendlichen Augen nicht gut.
Kann man davon ausgehen, dass Sonnenbrillen, die man jetzt nicht unbedingt im Optikerfachgeschäft kauft und die ausgewiesen UV-Schutz draufstehen haben, auch den besitzen?
Wenn es draufsteht, UV-Schutz, kann man in der Regel davon ausgehen, dass sie den auch schon haben. Und da würde ich bei den Kindern auch drauf achten. Ich glaube nicht, dass wir da im Hochpreissegment landen werden, sondern man kann doch für relativ kleines Geld dann auch tatsächlich einen ausreichend guten Sonnenschutz bekommen.
Und die Babys, hattest du ja gesagt, also die Kinder, die unter ein Jahr alt sind, die sollten überhaupt nicht in die Sonne.
Die sollten nicht in die Sonne. Die sollten auch von der Haut her noch nicht eingecremt werden, weil das für die Haut nicht gut ist. Und da gilt, kleine Kinder überhaupt nicht in die direkte Sonnenstrahlung bringen. Die sollten immer in einer schattigen Umgebung sein. Wenn sie im Kinderwagen sind, auch darauf achten, dass dann wirklich ein Verdeck so weit geschlossen ist, dass da keine direkte Sonnenstrahlung hereinkommt. Was mir immer ein ganz großes Anliegen ist, nie Kinder oder auch Kleintiere im Auto zurücklassen. Wir haben mal eine Tabelle auch in die Publikation hineingesetzt, wo man erkennen kann, wie schnell sich ein Auto in der Sonne aufheizen kann. Und ich finde es immer erschreckend, wenn man sieht, dass bereits bei Temperaturen von 20, 22 Grad, wenn das Auto geschlossen ist, innerhalb von einer guten halben Stunde Temperaturen von weit über 40 Grad im Auto entstehen. Und wir haben leider immer noch europaweit ein Dutzend Kinder, die sterben aufgrund dessen, dass man sie im Auto vergessen hat oder einfach zu lange drin gelassen hat. Da sollte generell gelten, wenn der Wagen verlassen wird, dürfen keine Kinder im Auto zurückbleiben.
Ja, danke für den Hinweis nochmal. Das ist ja wirklich immer schrecklich, wenn man solche Fälle mitbekommt.
Ich wollte nochmal auf das Spielen der Kinder, der etwas Größeren, noch zurückkommen. Wie sieht das aus, wenn sie sich abkühlen wollen im Wasser?
Wichtig ist vor allem, wenn ich mich abkühle, muss ich es langsam machen. Wenn der Körper jetzt in der Sonneneinstrahlung sehr erhitzt ist, auch viel Energie aufgenommen hat, darf ich mich dann nicht mit Schwung ins Wasser stürzen. Auch für den jugendlichen Kreislauf ist das dann eine ganz erhebliche Belastung. Und man sollte sich dann eben langsam abkühlen. Erstmal gucken, dass man die Beine ein bisschen ins Wasser hineinnimmt, die Arme langsam einreiben, langsam ins Wasser hineingehen und nicht sofort mit Anlauf und einem Kopfsprung ins kühle Nass hineinspringen. Das ist nicht gut. Und man wird das dann eben auch merken, dass man auch als Jugendlicher danach eingeschränkt ist und gar nicht so belastungsfähig ist. Wenn man im Wasser ist, gucken, dass man den Kopf ein bisschen schützt. Wasser reflektiert UV-Strahlung auch und im Wasser kann dann nochmal eine höhere Strahlenmenge resultieren, als es an Land wäre. Und da ist es schon wichtig, dass man sich schützt, auch wenn es vielleicht nicht immer so cool aussieht, wie man das möchte.
Und wenn wir jetzt etwas Ältere, vielleicht auch Jugendliche nehmen, was muss man da noch beachten?
Jeder, der sich schminkt, wird das schon mitbekommen haben, dass es schwierig ist, weil Schminke dann häufig verläuft. Wir haben mal eine Seite mit Schminktipps in diesem Jahr auch für Jugendliche mitgestaltet, wo wir nochmal im Detail ganz viele Hinweise und Tipps geben, wie man sich richtig schminken sollte. Und wichtig ist, dass man immer versucht, in der Schminke auch einen Sonnenschutz mit drin zu haben, dass man nicht nur sagt, ich habe jetzt meine Haut geschminkt, aber ich habe keinen Sonnenschutz benutzt.
Ich hätte zu den Kindern jetzt keine Fragen mehr, aber ich würde gerne für diejenigen, die arbeiten gehen, einfach nochmal fragen, was können wir denn so, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir ins Büro kommen, wie können wir denn unseren Arbeitsablauf so gestalten, dass er für uns einigermaßen erträglich ist, nicht zu sehr belastet?
Ja, die Belastung im Büro sollte vor allem dahingehend ausgerichtet sein, die Wärme genau wie in der Wohnung nicht ins Büro hineinzulassen. Das heißt, auch hier gilt richtiges Lüften in den Morgenstunden, in den Abendstunden, tagsüber nach Möglichkeit die Fenster geschlossen halten oder wenn die Möglichkeit besteht, ein Querlüften durchzuführen, dass eben die Luft auch ausgetauscht werden kann. In dem Moment, wo die Außenluft aber deutlich wärmer ist, macht es keinen Sinn, die Fenster zu öffnen, weil dann kommt wirklich nur Wärme hinein. Auch hier gilt, elektrische Geräte, die wiederum Wärme produzieren, in möglichst nur geringem Maße im Büro zu haben. Zu gucken, muss der Drucker jetzt die ganze Zeit an sein oder kann ich den zwischendurch ausmachen? Brauche ich jetzt durchgehend meinen PC oder kann ich den zwischendurch auch mal ausmachen? Weil all die Geräte produzieren natürlich auch Wärme. Und gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber sprechen, was die Kleiderordnung angeht, dass man da auch versucht, kann ich wirklich bei extrem heißem Wetter ein bisschen meine Kleidung lockern, kann eine sommerliche Kleidung erlaubt sein.
Okay, also ich fühle mich jetzt für die nächsten Tage in Hitze und Wärme erstmal gewappnet. Wie sieht's mit dir aus, Katharina?
Ja, ich auch. Thomas, hast du selber noch irgendwas, was du uns auf den Weg geben willst?
Also meine Bitte ist tatsächlich nachlesen, sich auch Hilfe holen, gerade wenn man ein älterer Mensch ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, dann tatsächlich gucken, wen kann ich in meiner Umgebung ansprechen, wer kann mich unterstützen und sich auch nicht scheuen, einfach mal den Nachbarn anzusprechen, wenn man sich schlecht fühlt. Und ich möchte auf ein, zwei Punkte noch zu sprechen kommen, wo wir unter Hitze vielleicht auch mal einen Notfall in der Öffentlichkeit sehen können.
Ah, ja.
Die Wärme, die der Körper aufnimmt, wird unterschiedlich reguliert. Und wenn wir zu viel Hitze bekommen, ist es häufig, dass wir ein Blutdruckproblem haben, dass wir uns vom Kreislauf her eingeschränkt fühlen. Das sind aber Punkte, solange wir da noch schwitzen, brauchen wir sicherlich Unterstützung, dass wir was trinken, dass wir in den Schatten kommen, dass wenn man jemanden sieht, der diese Symptome hat, man den auch entsprechend begleitet. Wenn man aber jemanden findet, der sehr hohe Körpertemperatur hat, der gar nicht mehr schwitzt, wo die Haut rot ist, wo sie heiß ist, überhitzt auch wirkt, der nicht mehr richtig ansprechbar ist, der auch körperliche Beschwerden hat, dann ist meine Bitte, wirklich immer sofort die 112 zu rufen, weil es kann ein Hitzekollaps sein, es kann ein Hitzeschlag sein. Beides sind potenziell lebensgefährliche Erkrankungen und da reicht es nicht mehr aus, jemanden nur zu kühlen, sondern da muss ein Arzt hinzugezogen werden und dann sollte man wirklich den Rettungsdienst so rasch wie möglich benachrichtigen, damit man entsprechende Hilfen bekommt.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich denke, aufmerksam sein in der Hinsicht, dass man auf andere achtet und auch mal vielleicht einmal zu viel fragt, ob es jemandem gut geht, das kann nicht schaden. Ja, wir sagen einfach auch nochmal die Internetseite am besten, wo wir die Informationen zusammengestellt haben zum Thema Hitze. Die gibt es auf www.dortmund.de/hitze. Da ist alles Wichtige nochmal gebündelt zu finden, wovon wir jetzt auch gerade geredet haben. Und dann würde ich sagen, danke an Thomas Deiseroth.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich das alles so ausführen durfte.
Tschüss.
Tschüss.